Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Folge Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu Rauch in einem kleinen Hotelzimmer in Dublin. Fabu, Sonntagnachmittag, wie geht's dir?
Du hast vor allem einen kleinen Tisch in deinem Hotelzimmer, genau in Dublin. So nah sind wir vermutlich noch nie gehockt bei einer Podcastaufnahme, muss ich sagen. Richtig kuschelig. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Ein bisschen wenig geschlafen, hier noch weniger. Wir sind heute Morgen von Kopenhagen aus Dublin geflogen, aber grundsätzlich bin ich parat. Und du?
Ja, ich kann ja noch ein bisschen Schlaf können nachholen, während du im Flugzeug warst und ich schon früher noch einchecken konnte. Wir sind darum auf einem ähnlichen Schlafniveau, haben jetzt gerade noch zusammen einen Kaffee getrunken. Beide gut drauf. Beide heiß auf dem Podcast sind wir gewesen. Darum, ja, ich freue mich. Was hast du für Feedbacks bekommen? Wir müssen etwas auflösen. Es hat einen kleinen fachlichen Makel gehabt bei einer Aussage von dir.
Nicht möglich.
Pia Sundhage, Trainerin von der Nationalmannschaft von der Frauen, ist nie Weltmeisterin geworden. Du hast sie dort ins Spiel gebracht, zusammen mit dem Jogi Löw in der letzten Episode. Das müssten wir noch korrigieren.
Einverstanden, ist ein Fehler. Sie ist zweimal Olympiasiegerin geworden, was im Frauenfußball ein bisschen wichtiger ist als die WM. Hopp jetzt mal, du hast ja eh keine Ahnung von Frauenfußball. Mir darf das natürlich nicht passieren, als Chefredakteur von Sportlerin, wo übrigens nächste Woche die nächste Ausgabe rauskommt, damit es hier an dieser Stelle platziert ist. Genau, es tut mir leid für den Fehler. Sehr aufmerksam von Zuhörerinnen und Zuhörern. Darf nicht passieren.
Ja, das jetzt mich da einfach nur müssen. Zum einen Werbung macht für dein Magazin, wo durchaus okay ist, aber dann mich auch noch als ahnungslos anstellen, finde ich jetzt gerade einen wilden Auftakt für das, dass wir im gleichen Raum sind. Aber ja,
was hast du für Feedback? Du hast scheinbar noch zwei, drei kritische Worte zu hören bekommen, oder?
Ja, wir haben ja jetzt die letzten zwei Episoden, wo wir ja am Sonntagabend sehr, sehr spät oder fast wieder Nacht aufgenommen haben, hat man den Eindruck bekommen, dass ich doch ein bisschen schnippisch gewesen bin gegenüber dir. Dass ich sehr, sehr kritisch bin mit GC und dass man gerade von mir, wo ja so ein bisschen Sympathisant ist oder auch mit dem Club aufgewachsen ist, ein bisschen positivere Vibes erwartet, aber die kann ich halt jetzt leider einfach nicht bieten mit dem Wissen, das ich habe.
Ja, es sind ja zwei Sachen. Also ich finde es cool, wenn du schnippisch bist und ein bisschen aggressiv zu mir und das ein bisschen von dem Leben. Grumpy young man, könnte man vielleicht sagen. Ich finde es übrigens cool, so spät am Abend aufzunehmen. Das hat irgendetwas. Das ist dann am Montagmorgen auch schon online. Wie stört das nicht?
Das ist eine super Kombination, ja.
Ja, mal. Wenn wir am Montagmorgen aufnehmen, ist es erst am Montagnachmittag online. Das ist ein entscheidender Unterschied. Mir stört es nicht. Es ist vielleicht... Ja, manchmal bist du ein bisschen hart, ja, aber das ist doch cool. Ich meine, ich kann ja auch mal gehen, ich bin genug alt, mich zu wehren. Und bei GC bin ich vielleicht wegen LAFC, wo ich grundsätzlich noch ein gutes Konstrukt finde, ein bisschen optimistischer als hier. Mittlerweile gehört man schon auch zwei, drei Sachen. Es könnte länger gehen, aber bei GC geht es ja schon länger, bis es gut kommt. Kann man es so zusammenfassen?
Ja, ich habe es genug. Ich will gar nicht anfangen. Ich möchte mit einem Lob aber starten. Nationalmannschaftsberichterstattung. Du hast eigentlich bis auf den Scheck im Sturm unter Fabian Scherer in der Innenverteidigung die ganze Aufstellung in der letzten Episode vorausgesagt von der Schweizer Nationalmannschaft gestern, inklusive neues System und inklusive Dan Endoy auf der linken offensiven Verteidigerposition, wo ich dich ja für fast komplett verrückt erklärt haben. Chapeau, ich ziehe meinen imaginären Hut von dir.
Also gut, grundsätzlich habe ich alles richtig vorausgesagt, das werde ich schon sagen. Ich habe vielleicht jetzt hier verraten, dass wir den Start zum zweiten Mal aufnehmen, weil wir gewisse Leute von uns technische Probleme hatten. Wenn es umgekehrt wäre, wäre Grumpy Young Man alive. Jetzt bin ich sehr entspannt, gefällt mir eigentlich auch. Nein, aber es ist doch so, ich meine, ich habe vor einer Woche tatsächlich eigentlich alles so vorausgesagt, dass die Schweiz in einem 3-5-2 wird spielen mit dem Dan Endoy links. Scher habe ich nicht ganz ausgeschlossen, weil sie ihm ja eine Chance geben müssen. Und der Shaqiri, wie du so schön immer richtig sagst, aus zweiter Stürmer, habe ich auch erwähnt, wenn es mir richtig ist. Aber egal.
Er ist halt einfach nicht gewesen.
Also, dass er nicht Stürmer ist, ist in 4-4-2 14 Minuten gestern, wie auch immer, schon erkennbar gewesen, dass er jetzt quasi der zweite Stürmer spielt.
Etwas erkennbar war, können wir nachher noch darüber reden, aber es ist auf jeden Fall so, dass Ruben Wachs und Doc vorne gespielt haben. So habe ich gemeint.
Mhm, okay.
Oder? Also nicht 100% richtig. Und beim Fabian Scher ist es ja schon ein bisschen ein Mysterium. Der ist ja eigentlich so gut wie weg gewesen. Murat Yakin ist, glaube ich, eigentlich schon wirklich mit der Einstellung auf London geflogen, wo er dann nach dem Chelsea-Spiel oder vor dem Chelsea-Spiel? Nach dem Chelsea-Spiel. Ist egal. Hat wollen mitteilen, dass er vielleicht nicht mehr zu dieser Nationalmannschaft oder zum Engelkreis von dieser Nationalmannschaft gehört. Und offenbar hat der Fabian Scher die richtigen Worte gefunden, das richtige Gespräch, den richtigen Gesprächsansatz, dass er hat dürfen trotzdem mitkommen, ist dann gestern überraschend gegen Dänemark gerade in der Startelf gestanden und habe nie gefunden, fast der Beste in der Verteidigung. Aber fangen wir doch mal an mit dem Spiel in Kopenhagen. 0-0. Es ist ein neues System, das gespielt wurde, das du bestens kennst als Inter-Mailand-Fan. Du doch vielleicht den Zuhörern und Zuhörern, die das jetzt noch nicht so mitbekommen haben oder wo vielleicht auch die Stärken noch nicht so kennen, vielleicht kurz, knapp erklären, um was dass es sich jetzt da handelt.
Ja, also das Gespräch ist, glaube ich, am Montag gewesen, wir wollen ja präzise sein, du hast das schon richtig gesagt, zwischen Yakin und dem Scher. Probieren das nochmal mit dem Inter-System, es tut mir leid für alle die, die sich nerven, dass Inter jetzt ein System ist, aber das 3-5-2 ist nun mal das System, das in Zagi bei Inter nahezu zur Perfektion eingestudiert hat, was ein bisschen einfacher geht in einem Club als in einer Nationalmannschaft. Ich finde, es hat wahnsinnig viele Vorteile. Du hast drei zentrale Innenverteidiger, du hast näher einen sogenannten Regista vor dran. Bei Inter ist der grossartige Calhanoglu, bei Schweiz ist der Xhaka.
Was ist Regista auf Deutsch?
Ja, will machen, aber nicht defensiv. Er kommt eben ein bisschen von hinten aus der Tiefe des Raumes, zu ordnen das Spiel. Pirlo ist quasi das Vorbild auf all diesen Spielern, die das gespielt haben. Dann hast du zwei Mittelfeldspieler auf der Halbposition im zentralen Mittelfeld, bei Schweiz der Freude oder Zakaria, die im Idealfall torgefährlich sind und die Stürmer unterstützen. Du hast links und rechts einen Spieler, der wahnsinnig viel Arbeit hat, der die ganze Aussenbahn bearbeitet, der nach 60, 70 Minuten auch hier in der Regel ausgewechselt wird, wo extreme Verantwortung haben, wenn sie es gut interpretieren, offensiv wie defensiv. Und du hast zwei zentrale Stürmer. Noch einer ist Inter-Vergleich, Lautaro und Thuram, die zusammen 40 Goal haben geschossen. Ich finde es ein sehr gutes System, aber ich bin ein bisschen Partei und ich sehe es halt auch jedes Wochenende und Inter hat es wirklich sehr gut einstudiert in den letzten zwei Jahren mit dem Inzaghi.
Der grosse Vorteil.
Wie hast du es gefunden?
Ich habe gefunden, also defensiv ist man deutlich kompakter gewesen. Ich habe ja, wir haben noch ein bisschen geschrieben, vor allem am Anfang von der Partie, wo ich noch überhaupt nicht überzogen war, bin ich also gefunden, es war Vogelwild gewesen. Der Granit hat wirklich den Leuten zum Teil müssen erklären, wo sie jetzt mit anlaufen, wo sie sind, was sie machen. Gewisse Spieler haben seit der ganzen ersten Halbzeit nicht verstanden, wo sie genau sind und was sie sollten machen. Da kommen wir aber vielleicht nachher noch dazu. Und lustigerweise habe ich das Gefühl gehabt, die Trainercrew hat es aber völlig den Spielern überlassen, wie sie sich da zurechtfinden auf dem Platz. Also von Muri und Giorgio Contini ist lang keinerlei Präsenz gewesen rund im Trainerraum. Darum, ich glaube, defensiv ist ja gut. Null ist gestanden gegen ein sehr starkes dänisches Team, also auf dem Blatt. Papier ist das wirklich ein sehr gutes Team, auch sehr offensiv stark. Und das Wichtigste war, dass man wieder mal zu Null spielen wollte. Das hat gar nicht Chuck Norris Spieler gesagt und das hat man geschafft. Aber ich glaube, oder die Stärken von dem System sind auch, dass man im ganzen Defensivapparat ein bisschen kompakter ist. Auch ein bisschen im Mittelfeld, aber also gegen Führer und zum Teil auch auf der Seite hat es schon noch massiv Luft nach oben.
Ja, genau. Vielleicht eben die Vorteile vom System sind halt schon, du deckst eigentlich ganz Platz im Idealfall sehr gut ab. Du kannst immer wieder so Dreiecks-Situationen bilden mit Spielern, die noch beieinander sind. Wenn du taktisch intelligente Spieler hast, kannst du extrem viel rausholen. Noch einmal, und hoffentlich das letzte Mal heute. Nein, leider nicht das letzte Mal, wo es dann auch nochmal Jan Sommer wird gehen. Bei Inter ist es häufig sogar so, dass der eine linke Innenverteidiger durchgeht, Planken schlägt und der Recht macht nicht das Goal. Dafür sichern nicht die Aussenspieler ab. Du kannst wahnsinnig taktisch variabel sein, bist nicht so eingeschränkt. wie im, sagen wir mal, einem klassischen 4-4-2, der ja heute nicht mehr so modern ist, aber der jahrelang auf Mass aller Dinge geholt hat. Ich finde, es ist ein super System. Es passt auch zur Schweizer Nationalmannschaft, wo ich finde, eine Viererkette, ihr Abwehr wieder, und wir wollen nicht zu nötig werden, I know, tut mir leid für das, hat die Schweiz links nicht ideale Besetzung. Also der Rodriguez kann das irgendwie nicht mehr, ist aber in der Dreierkette, die ein bisschen zentraler ist, absolut perfekt aufgehoben. Dort spielt Robert Torino. Es erlaubt übrigens Fabian Schär, apropos erste 20 Minuten, wo du ja mir ein nettes SMS hast geschrieben, der Schär schlägt etwa nach 10 Minuten einen von diesen 60 Meter Pässe, die nur er kann, Zentimeter genau für den und euch auf die linke Seite, wo er ganz, ganz viel Wissen vor sich hat, wie man so schön sagt. Da hat man die ganzen Vorzüge gesehen. Du kannst das wie so auseinanderziehen, das ganze Spielfeld nutzen, die Breite vor allem auch. Du müsstest dann halt mehr die Stürmer haben, die motorgefährlich sind. Aber, und das ist vielleicht ein Nachteil, wo viele Journalisten, neben einer von den wenigen, die es positiv gesehen haben, lustigerweise, zusammen mit dem Sascha Rufer, habe ich gehört, der ja auf ein paar auch relativ positiv berichtet hat. Man kann sagen, wenn man will, und das hat man gesagt, dass vielleicht 8 Spieler eher defensiv orientiert sind, ganz grundsätzlich in diesem System, und du hast eigentlich nur noch die 2 Stürmer, aber das ist mir ein bisschen zu banal, weil ja genau die Spieler die Positionen mit Leben sollten ausfüllen. Ein Zakaria, der das könnte, ein Freuler, der in Abschluss gehen kann, Spieler, die eben mitkommen können. Also, ich bin recht begeistert vom System, noch nicht unbedingt vom Schweizer Auftritt.
Nein, also sie haben es wirklich sich, also eigentlich die beste Offensive gewesen seit Katar.
Portugal.
Seit dem Spiel gegen Portugal. Also die individuelle Klasse von dieser Offensive von Dänemark, klar, ist ein Testspiel gewesen, es ist eigentlich um nichts gegangen, aber die beste Offensive seit dem Portugal-Desaster in Katar. Und für das hat man es wirklich gut gemacht. Ich glaube, wie du auch richtig sagst, viele Stärken werden da richtig eingesetzt. Man hat es erstmal seit langem Schär und Akanji nebeneinander gehabt, wo das sehr solid gemacht haben. Der Ricci, wo das gut kann, dort auf der linken Seite, der Ndoye, wo der aus meiner Sicht der beste Spieler war bei der Schweiz. Wenn es gefährlich wurde, ist es über ihn. Ich glaube, genau das, wo man halt muss machen, so als, wie sagst du? Schiebespieler.
Schienenaussenspieler.
Schienenspieler. Schienenspieler. Das ist ein neues Wort, wenn ich das jetzt lerne in den letzten 24 Stunden. Beim Silvan Widmer, ich weiss nicht, ob es damit zu tun hat, dass er jetzt so lange verletzt ausgefallen hat, aber dort habe ich in ein paar Situationen wie das Gefühl gehabt, er hat so den Spieler vor ihm vermisst, auf der rechten Seite, wo er so aufgeschaut hat und eigentlich können irgendwie überlaufen oder jemanden schicken und hat einfach niemand da gehabt.
Mhm.
Gar nicht, habe ich auch in 20 Minuten geschrieben, habe ich gefunden, hat mehr Zeit damit verbracht, für die Leute selber zu denken, für die Mitspieler zu denken, sie zu koordinieren, zu korrigieren, ihre Positionen. Der Freuler sehr engagiert, aber nicht wirklich effizient mit dem, was er gerannt ist. Und der Zakaria, Vargas, Okafor, komplett Ausfall für mich.
Also, ja, das vor einer Woche schon ein bisschen versucht zu beschreiben, wie das könnte sein. Mein Wissensstand ist schon ein bisschen der, dass der Ndoye natürlich die Position offensiver interpretiert. Hat übrigens defensiv den gleichen 2-3 Stellungsfehler gehabt als der Widmer.
Dafür aber auch, oder?
Hat einiges, ja. Ich kann teuer zu stehen kommen, aber Rodriguez ist dort eben taktisch intelligent und die Idee könnte ja auch sein, dass sie dann die Rührkette quasi im Notfall oder eben, wenn es situationsbedingt so soll sein, zu einer Viererkette machen, dass der Widmer eben ein bisschen weiter hinger ist, weil die Liga ein bisschen rausrückt. Und man das so ausgleicht, dass man da seine wirklich bemerkenswerte Schnelligkeit. Das ist ja das Problem, finde ich, auch eins von den Problemen gewesen letztes Jahr. Die Schweiz hat es oft am Speed gefällt. Und da hat eine unglaubliche Qualität, und er ist wirklich total schnell. Also er kann mit dem Ball am Fuß einen Gegenspieler überlaufen. In der Regel sind, ja, der Mähle hat er jetzt gegen sich gehabt, mit den Dänen, der auch gut war gegen Führer. Aber ja, wenn du mit Tempo kommst, hast du immer einen Vorteil. Und das, ich finde die Überlegung wirklich noch clever. Also sie haben sich etwas überlegt, der Jakin zusammen mit dem Giorgio Contini, finde ich, in den letzten Wochen, was machen wir aus den Spielern, die wir haben, was ist das Beste, wo, wir haben ja mit Spielern geredet, wo kommt der Granit, der ja unbedingt die Position spielen will, die er jetzt hat spielen. Mit dem musst du es ja jetzt auch nicht verscherzen, hoffe ich mal, bis zur EM. Also grundsätzlich ist es ein okay Kompromiss. Es muss natürlich jetzt eben offensiv logischerweise viel mehr laufen. Aber ich schlage vor, dass man so ein bisschen, ja, von irgendeinem nach vorne gehen. Und was ich vielleicht auch noch einmal will sagen, wo wir es ja, glaube ich, in der ersten Aufnahme haben gesagt, der Tobias Wedermann ist jetzt nicht unbedingt ideal angelegt gewesen. Es ist recht kalt und zuckig gewesen in diesem Parkenstadion. Also, es ist, ja, wirklich schrecklich kalt. Und Tobi ist da in der spanischen Klamotte anzutanzen gekommen. Also, schicke Auftritt.
Stimmt natürlich. Ich habe die dänische Kälte extrem unterschätzt. Es hat also gezogen in dem Stadion. Es sind sibirische Verhältnisse gewesen, nicht dänische Verhältnisse. Und ich hatte da mein Frühlingsjäckli gehabt, das ich aus Spanien mitgebracht habe, mit den Frühlingstemperaturen aus La Manga. Und es hat jetzt schon fast 24 Stunden gebraucht, bis ich da wieder aufgetaucht bin.
Weißt du, ich habe mich so ein bisschen beim Gedanken dabei gehabt, what the football ist eigentlich Testspiel minus 10 Grad gefühlt, 0-0. Alle Spieler schießt es eigentlich an. Für was sind eigentlich die Testspiele? Gleich reden wir jetzt darüber, ey. Es ist interessant, aber hast du nicht das Gefühl, also ja, die Testspiele, ja, schwierig.
Ich glaube, also für wir reden ja noch über andere Nationen nachher, also das kann schon sehr einen positiven Effekt haben und der Granit hat gestern nach dem Spiel, was jetzt gar nicht so gross thematisiert wurde, aber er hat ja geschrieben, sie seien nicht nur kompakter gewesen, aber auch, es hat, ich weiss nicht mehr die genaue Wortwahl, aber so ein bisschen mehr als Team. Mehr zusammengerückt, mehr eine Einheit, hat er gesagt. Wieder mehr Einheit auf dem Platz. Und wenn jetzt nur schon die zwei Spiele vor der EM helfen, eben ein bisschen Ordnung reinzubringen, ein bisschen defensive Stabilität, Erfolgsmoment und auch die Gruppe, die Einheit, können wir ja auch nachher drauf nehmen. Der Pierluigi Tami sagt, das beste Team soll an der EM sein und das beste Team muss nicht unbedingt aus den besten Spielern bestehen. Also auch so will man noch Punkte drum. Ich glaube, die Testspiele sind schon wichtig. Ob man sie jetzt gerade muss näher vom Nordpol machen, weiss ich nicht.
Mm. Ja, gut, aber wahrscheinlich interessiert es niemand, dass es kalt ist. Müssen wir auch ehrlich zugeben. Aber es ist wirklich kalt. Ja, es ist wirklich kalt.
Also es hat schon auch Leute gegeben, auf, durchaus prominente Leute von Film und Fernsehen und Journalismus, die gefunden haben, also für so ein Spiel friere ich mir den Arsch ab, Entschuldigung für die Wortwahl, da in dem Dänemark, das lohnt sich jetzt also nicht. Ja.
Lass kommen, bringen Struktur rein. Das ist ja schon deine Aufgabe. Wir gehen von enger gegen vorne.
Defensiv haben wir ja schon viel Spruch.
Ja, wir sind ja Skination. Aber das ist Skifahren bei anderthalb Nationen. Wir sind eine Goalie-Nation, Tobi. Sagt man eine Nation, die mehr Auswahl einen guten Goalie hat als die Schweiz?
Ich glaube nicht mal Deutschland. Mir würde jetzt spontan Deutschland in den Sinn kommen, weil die doch auch, also klar, mit Neuer und Ter Stegen zwei Weltklasse-Goalie haben. Und dann aber schon in der Breite halt Stammgoalies. Mehrere, wo sicher ja, vergleichbar ist. Aber ich habe es gestern auch gedacht, als ich da um Mitternacht noch geschrieben habe, über wer alles nachnominiert werden könnte und so und wer alles verletzt ist. Also jetzt ist Jan Sommer ist verletzt abgereist. Man weiss auch nicht genau, was die Diagnose ist. Am 6. Schweizer Zeit, Sonntagabend, Gregor Kobel ist weiterhin ein bisschen angeschlagen, weil er jetzt schon in Dortmund Probleme gehabt in den letzten Wochen. Der Omlin wird jetzt nachnominiert, obwohl er seit seiner Schulter-OP Ende August kein Spiel mehr gemacht hat, finde ich noch speziell. Aber der Yvonne Mbogo, der jetzt Nummer 1 auch in Irland wird sein, hat das super gemacht.
Ich muss mich genau erinnern, als der zu IBE kam. Ich habe dann über IBE geschrieben und Leute im IBE-Umfeld, prominente Leute hast du vorhin genannt, haben gesagt, er wird mal 100 Länderspiele haben. Er hat jetzt eben das Pech gehabt, wo vielleicht der Ter Stegen auch kennt in Deutschland oder andere gute deutsche Goalie, die in der Ära von Manuel Neuer spielen. Das hat mit dem Jan Sommer und dem Gregor Kobel 2. Also Kobel sicher Weltklasse-Goalie, Jan Sommer internationale Klasse. Vor ihm stehen seit Jahren. Aber wie er ist reingekommen, selbstbewusst, wie er mit dem Fuß kann spielen, wie er etwas ausstrahlt, wie er parat ist, schlichtweg. Sehr guter Goalie, Imon Mbogo, also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Es ist mehr vielleicht bei Goalie-Position. Ich habe vorhin im erweiterten Umfeld von Inter Mailand noch schnell nachgefragt, damit ich das noch einmal erwähnt habe. Also man weiss wirklich noch nichts. Es ist am Fuss, oder? Wenn es jetzt mal angenommen, es ist etwas, was zwei, drei Monate geht, was ja möglich ist. Hoffentlich ist es viel weniger. Beim Jan Sommer, der könnte es dann schon wieder spannend werden. Wo der Gregor Kobel, ich meine, der muss ja fast durchdrehen. Ist vielleicht im Moment, ich gehe jetzt so weit, wenn man jetzt als besten Goalie von der Welt bezeichnet, im Moment würde niemand sagen, du spinnst. Also, es ist immer ein bisschen eine Spielerei, so eine Aussage, aber er gehört zu den Top 5 Goalie der Welt. Jan Sommer vielleicht nicht, aber er spielt auch sehr eine gute Saison. Es gibt keinen Grund, ihn rauszunehmen. Murat Yakin hat sich da sehr früh entschieden. Aber dann hat er dann wirklich ein Problem. Der Trainer, wenn jetzt der Sommer würde, bis im Mai ausfallen und vielleicht noch in der 38. Runde von Inter noch einmal zum Einsatz kommt, was machst du? Was machst du als Nationaltrainer?
Gut, er muss sich ja bis heute ankreiden lassen, dass er beim Portugal-Spiel einen kranken Jan Sommer im Achtelfinale ins Goal gestellt hat. Und er hat ja mehrmals, jetzt glaube ich, seit dem Katar-Spiel gesagt, das würde er so nicht mehr machen. Und ob er dann einen verletzten Jan Sommer oder einen angeschlagenen oder erst gerade frisch wieder fitten Jan Sommer vor einem Gregor Kobel würde bevorzugen, wo im besten Fall vielleicht jetzt weiterhin so spielt und also ein Spiel umhext wie ein Wahnsinniger bei Dortmund. Also, ich weiß nicht, hast du schnell eine Klammer auf, hast du das euphorische Interview gesehen von Gregor Kobel nach dem Champions-League-Spiel von Eindhoven, wo der Journalist ihm irgendwie gesagt hat, ja, du bist der beste Spieler. Dortmund kann Danke sagen, sie haben den besten Spieler auf dem Platz, Gregor Kobel, was sagst du dazu? Und er war so ein bisschen überrascht, weil er sich sowieso etwas nicht gerechnet hat. Er ist halt, so wie man gehört, jetzt nicht der grösste Teamplayer in der Nazi. Hat vielleicht auch noch zu tun mit dem eben, dass er ja eigentlich noch nie eine richtige Chance bekommen hat, um Murat Yakin oder die zum Teil auch verletzungsbedingt verpasst hat. Und das nimmt mich dann Wunder, ob man auf den Teamplayer Ivan Nwogo setzt oder auf den Weltklasse-Goalie Gregor Kobel, falls sie ja im Sommer wieder ausfallen. Und ich traue Muri schon auch Ersteres zu und du machst sehr grosse Augen.
Kann ich jetzt zuerst mal, man kann jetzt wirklich sagen, es ist noch ein interessanter Gedanke, aber also ich meine, das kann fast nicht passieren. Also der Gregor Kobel tut sich schwer im Nationalteam, er findet auch gewisse Sachen, gewisse Kommunikations- Strategie von Murat Yakin vielleicht nicht perfekt.
Finden wir auch nicht.
Genau, und er hat ja auch durch sein Beraterteam oder durch den Philipp Degen, der sich geäussert hat, vielleicht nicht ganz so unrecht, muss ich dazu sagen, ja. Der Gregor Kobel hat gar keine faire Chance. Es ist viel zu früh, dass sich der Murat Yakin auf Jan Sommer als Nummer 1 festlegt, übrigens 7 Monate vor der EM. Ich bin doch jetzt zwiegespalten, es gibt keinen Grund, Jan Sommer rauszunehmen. Gleichzeitig würde ich aus Gregor Kobel, wenn ich seinen Charakter hätte, und man hört ja weise, dass er extrem ehrgeizig ist, dass er eben auch extrem hart trainiert, auch privat übrigens pumpt und alles macht für seinen Körper, also so wie eine Mischung aus Oliver Kahn und Cristiano Ronaldo schon fast. Und ich meine, der dreht auch fast durch, dass er nicht spielen kann oder gar keine Chance sieht, wo er ja am Goalie-Trainer Folletti eine gewisse Nähe zum Jan Sommer unterstellt, ist er übrigens auch nicht der erste Goalie, der das macht. Aber auch hier muss ich sagen, also Marvin Hitz und Roman Bürki haben das ja auch schon gesagt, aber auch hier muss ich sagen, ja, auch wenn der Kobel der bessere Goalie ist, gibt es einen Grund, den Jan Sommer rauszunehmen oder Murat Yakin. Er wollte die Diskussion im Keimen ersticken und es ist ihm nicht ganz gelungen, muss man sagen. Aber es gibt keinen Grund, den Sommer rauszunehmen.
Wir haben es ja schon mal diskutiert, oder? Wenn du vom Momentum redest und Sachen und dann aber gleichzeitig 7 Monate, der Zweikampf, 7 Monate vor der EM eigentlich schon beendet und keine Chance gibst, verstehe ich das. Aber eben der Gregor Kobel hat auch zum Teil keinen glücklichen Nazi-Einsatz gehabt in den letzten 2 Jahren. Zum Teil hat er wirklich auch im Moment wie jetzt, wo er wirklich gestern reinkommen konnte, hat er das, den Freistoß vom Eriksen können rausholen, hätte jetzt gegen Irland ein super Spiel können machen und auch ist die Diskussion mega lancieren für die nächste Woche, aber nein, er ist wieder verletzt. Das ist auch der kommt ein bisschen Pech dazu. Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, aber ich bin schon gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe jetzt mal, der Jan Sommer hat sich wirklich nicht schwer verletzt, auch für das Inter, für grundsätzlich für ihn. Weil es hat schon nicht gut ausgesehen, es hat aber nicht so schlimm ausgesehen wie dort, wo er bei Gladbach sich ja richtig übel den Fuß verknackst hat. Aber mal schauen. Also der Muri hat ja gestern nach dem Spiel gesagt, es könne ja nicht schlimm sein, wenn er noch 12 Minuten weitergespielt hat. Gefühlte Stunde nach dieser Aussage hat es schon geheißen, er ist weg in Richtung Mailand, was ja sicher nicht gut bedeutet.
Ja, das ist Spekulation, aber das hat mich auch ein bisschen irritiert. Ich möchte aber gleich noch etwas sagen, was du vorhin erzählt hast. Ja. was ich noch lustig gedünkt. Wo, ich finde die Goalie-Position schon speziell, Tobi. Ich muss gleich noch sagen, dass ich kann es nachvollziehen, dass der Murat so entschieden hat. Haben wir diskutiert, ist abgeschlossen das Thema. Aber du hast gesagt, es wäre noch cool, wenn wir Weltklasse-Goalie gegen Korkobu eintauschen gegen einen Weltklasse-Stürmer. Wie, ja, es muss ja nicht der Haaland sein. Ich finde Gyökeres von Sporting Lissabon, Schwede oder, ja, oder was hast du denn gesagt? Boniface von Leverkusen.
Boniface von Nigeria, wo man da einen von uns, ich habe nicht den Kobel spezifisch genannt, aber wenn man wirklich einen von diesen Super-Goalies, wo wir haben, von diesen ganz vielen, wo man könnte im Nationalgoal reinstellen, vielleicht einfach gegen guten Stürmer könnte tauschen. Aber du hast gesagt, von innen nach vorne, Struktur.
Genau.
Jetzt haben wir den Goalie, jetzt haben wir die Verteidigung eigentlich schon abgehackt, wenn man das sagen möchte.
Kann man so sagen, ich finde der Akanji hat fürchterlich angefangen zu krasse Feldpässe.
Arrogant,
doch, ja. Ist natürlich sehr gut defensiv verteidigt. Er muss in Mitte spielen, der Schär möchte natürlich auch in Mitte spielen. Aber ich finde, das möchte ich noch schnell sagen zum Schär. Er hat dort, auch wenn es vielleicht nicht seine Lieblingsposition ist, rechts in der Dreierkette. Er hat wahnsinnig viel Bau, wo der Akanji spielt. Er raus, der wird mir rückt auf, der Schär kann laufen. Und er hat wirklich eine brillante Spieleröffnung. Er hat einen super Pass, auch flach, scharf auf die Stürme, wenn die etwas damit anfangen könnten. Das meine ich nicht mal überheblich oder arrogant, aber er hat dort viel mehr Bau als in der Viererkette, wo er etwas damit anfangen kann. Wenn er sich damit anfreundet, dass er halt nicht der Chef in dieser Dreierkette ist, sondern rechts spielt, das kann etwas sein, zumal der Riccia links sehr, sehr solid ist und nicht ganz so spektakulär wie der Schär spielt. Also irgendetwas hätte die Dreierkette, vielleicht bin ich auch hier wieder positiv. Und du hast aus Backups, hast den Elvedi und der Omeragic und es muss sein, der Cäsiger. Also,
Schimmert.
Ja, hast keine Probleme, einverstanden. Am Ende kommt irgendein, ist nachher hoffentlich in ein, so ein Jahr. Also sind wir gut aufgestellt.
Und sonst kann der Muri ja immer noch den Fabian Frey aufbieten, wenn er Not an Mann ist in der Innenverteidigung, wie er sie auch schon gemacht hat. Nein, aber ja, Omeragic ist wirklich auch noch spannend, weil der ja wirklich am Ricci in der Position, also der Linke in dieser Dreierverteidigung, Woche für Woche sehr gut macht bei Montpellier. Er hat dann noch einen spannenden Auftritt gehabt in Spanien an der Pressekonferenz, wo er so ein bisschen, ja, dass er mental und auch mit seinen Migräneanfällen, die er ja gehabt hat beim FCZ, dass das alles wieder weg ist, dass er fit ist, dass er Spass hat am Fußball. Sehr mannschaftsdienlich, wirkt er in der Aussage. Keine grosse Schnur, würde ich so vereinfacht sagen. Also schon auch einer, wo jetzt seit langem wieder mal dabei ist, aber wo ich jetzt tendenziell eher würde draufsetzen als ein Cäsiger oder ein Schömer, zum ehrlich sein.
Klar. Kommen wir zu deinem Seelenverwandten, zum Grumpy Young Man im Mittelfeld. Oh, der ist jetzt schlecht gewesen, muss ich sagen. Wenn wir den noch ein bisschen setzen, oder? Ist gut. Granit Xhaka, Chef im Mittelfeld. Überragende Saison bei Bayer Leverkusen gestern. Gegen Dänemark mehr Verkehrspolizist. Hat natürlich nicht schlecht gespielt. Ich bin weiter von den Fans etwas zu sagen. Ist einfach ein guter Fußballspieler, keine Diskussion. Könnte aber noch ein bisschen mehr Einfluss nehmen, denkt mir.
Spielerisch, ja. Aber er hat ja wirklich die ganze Zeit, wie du richtig sagst, er ist die ganze Zeit den Leuten am Erklären gewesen, wo sie jetzt müssen anlaufen, wie sie müssen laufen, wo sie müssen stehen. Mal am Ricci gesagt, ein bisschen nach vorne, am Andoi, dann Fabian. Er hat wirklich Freuler Zakaria müssen leiten, dann Vargas. Einmal ist er dann einfach komplett vorgerannt und hat dem Oka vorgesagt, dass er jetzt mal endlich pressen. Wenn du halt deine ganze Energie und deinen Fokus musst darauf vergüten, sozusagen, um deine Mitspieler dirigieren, orchestrieren, korrigieren, dann ist natürlich klar, dass du nicht so kannst dich aufs Fußballspielen konzentrieren, wie er das jetzt bei Leverkusen macht. Und das muss zwingend dann spätestens an der EM passieren. Aber ich glaube, also er selber hat ja gesagt, es war jetzt nicht die beste Leistung von ihm im Schweizer Dress und auch nicht die beste Leistung vom Team, aber hat viel, viel positive Sachen für sich herausgezogen.
Mhm. Er hat ja wieder, kannst du dir vielleicht auch noch ein bisschen erzählen, Rudelbildungen gehabt, könnte eigentlich auch noch zweite Gelbung sehen, übrigens.
Ich verstanden.
Also ganz kurz vor Schluss. Und was mir aber noch aufgefallen ist, ist so, und da verstand ich ihn, oder? Es hat wirklich 3-4 Situationen gegeben, die sogenannten Umschaltsituationen, die ja so wichtig sind, wo der Ndoi natürlich links brillant umsetzt, häufig. Einer ist der Vargas, einer ist der Amdouni in Schlussphase, und einer ist, glaube ich, der Freuler. Eine Mittellinie, so einfache 10-15 Meter Pässe, einfach schlecht. Nicht mal auf ihn, aber er hat einfach gesehen, was möglich wäre. Er hat sich auch überlegt, wenn der Florian Wirtz, der brasilianisch-deutsche, jetzt hier den Ball hatte, was Leverkusen noch passiert, einfach Foulpass. Und da hat er schon ein bisschen die Hänge verworfen, den Kopf geschüttelt und so ein bisschen negative Körpersprache, die ein Captain eigentlich nicht machen sollte. Aber ich habe ihn wirklich verstanden, weil, also gerade der Pass von Manduni, ich weiß nicht, ob die Szene mal erinnern, es ist so schade, das wäre, glaube ich, ein 3 gegen 2 gewesen sogar.
Ja.
Der Pass muss einfach an.
Ja, ist natürlich frustrierend, wenn du eben defensiv solid stehst und vorne mit der Möglichkeit einfach gar nichts draus machst oder nicht einmal im Ansatz. Und ja, also über das müssen wir schon reden. Es ist wirklich gegen vorne, ich habe es vorher, glaube ich, schon gesagt, Freuler, Zakaria, Ruben Vargas, Okafor, komplett Ausfall. Und ich weiss nicht, was das war, ist gegen den Ball, aber man hat ja den ein bisschen gekommen. Er hat sie dann so in der Mitte von der eigenen Hälfte hat man sie dann abgefangen, eben mit der neuen Fünferkette. Hat nicht wahnsinnig gegen den Ball gepresst. Und wenn man den Ball hatte, ist man wirklich komplett ideellos gewesen. Also wenn, ist eigentlich nur über den Dänen Doi, wo aus meiner Sicht wirklich der beste, gefährlichste und spannendste Schweizer Spieler war gestern, dann ist gefährlich geworden. Meistens sogar via Scher, wie du vorher noch richtig gesagt hast. Und also Vargas hat wirklich, ich weiss, er ist ja gegen Portugal überhaupt nicht zurechtgekommen, wo er dort als linker Verteidiger ins kalte Wasser geschmissen wurde, ist in der Fünferkette. Jetzt hat er das erste Mal so die Position gespielt, hinter der Spitze ist er überhaupt nicht klargekommen mit dem Leben auf dem Platz. Und der Okafor bewegt sich aus meiner Sicht nicht so wie ein Topstürmer.
Mhm.
Klar, man muss zu seiner Verteidigung sagen, Dreierkette oder denen haben auch Dreier, Fünferkette gespielt. Und du hast einzelne Sturmspitze gegen drei Innenverteidiger, wo Westergaard, Kjær und Christensen, oder wer ist da drin gewesen? Nein, nicht Christensen, nicht verletzt. Spiel ist natürlich auch schon schwierig.
Der spielt halt einfach auch beim falschen Club. Entschuldigung für den. Nein, der Okafor, wenn wir bei ihm an. Ich weiss nicht genau, was seine beste Position ist. Ich glaube, er hat schon Qualität. Er spielt bei Milan nicht so viel, wo er halt, ja, nicht wie hinter dem Giro, Rafael Leao, wer auch immer.
Pulisic.
Ist schwierig. Aber der Transfer, haben wir schon diskutiert, ist nicht ideal gewesen, aber er hat schon etwas. Aber er ist mehr ein Zuspieler. Er ist für mich nicht der Zentrale ganz vor. Da fehlt ihm die Wucht und Durchschlagskraft. Er wäre auch ein Flügel, das geht's nicht mit diesem System. Also könnte er ein zweiter Stürmer sein. Und der Vargas übrigens, finde ich sehr fleissigen, emsigen, soliden Spieler. Er spielt bei Augsburg. Vielleicht ist das genau seine Kategorie. Nicht gegen Augsburg, nicht gegen Vargas. Ich finde, er hat den Platz verdient in diesem Team, könnte auch auf der Seite spielen, wo er gewisse Qualitäten hat, aber er hat nicht die Klasse für vorne aus Stürmer zu spielen, auf dem 9,5, nennen wir es mal, neben einem zentralen Stürmer. Das ist nicht seine Position. Und vielleicht können wir näher noch über Stürmer reden. Ich werde dich noch etwas anderes fragen, weil in diesem System müssten ja die zwei Achter oder die zwei zentralen Mittelfeldspieler Torgefahr verspüren. Sie sollten mit dem Ball auf Fuß in 16er rein.
Ja, machen es nicht.
Der Zakaria, ich bin vielleicht noch der Letzte, der daran glaubt, dass er irgendwann das wird zeigen, was er kann, weil er kann es. Er hat eine Szene gehabt, gestern wieder brillant, wie er einfach mit dem Ball am Fuß durch das Mittelfeld marschiert, Box to Box. Kopfdeli, er kann das, ich weiss es, dass es kann, aber er zeigt es einfach zu wenig. Der Freuler finde ich in diesem System entbehrlich. Er ist gut neben Xhaka, weil sie zwei gleicher Höhe sind, als Adjutant. Ein sehr intelligenter Spieler, aber mit dünkt es im Feld ein bisschen Dynamik und die Abschlussstärke in diesem System brauchst du. Ich tue jetzt noch einmal für das letzte Mal den Vergleich zu ihm ziehen, ein Spieler wie Mkhitaryan, der im 16er weiss, wie er sich ausraten muss, wo Goal schießt. Freuler ist das irgendwie nicht. Ich weiss nicht, wer es sein könnte. Ob es der Sierra sein könnte, den du ja letzte Woche, glaube ich, lobend erwähnt hast. Oder ob es wäre natürlich der Rieder irgendein, ist im Moment weit davon entfernt. Vielleicht fehlt dort, ja, nicht gegen Freuler. Freuler ist wirklich ein verdienstvoller und guter Nationalspieler, aber ich weiss nicht, ob er in diesem System zur Geltung kommt.
Also, drei von diesen vier, die wir jetzt darüber reden, müssen einfach gefährlicher sein gegen vorne. Und sie müssen auch kreativer sein. Und sie müssen auch so ein bisschen mal einen guten Pass können bringen. Und das weder Freuler, noch Zakaria, noch Okafor, noch Vargas haben das ansatzweise gezeigt gegen Dänemark. bei vielen von denen ist es nicht das erste Mal, dass sie das zeigen, dass es jetzt eher nicht zu diesen Stärken gehört. Und da muss dringend, also der Granit muss vorne dran einen haben, der ein bisschen mehr wirbelt. Und du hast Leverkusen hat ein ähnliches System, wo der Florian Wirth spielt, einer von deinen absoluten Lieblingsspielern, wo du vorher schon erwähnt hast. Mkhitaryan, auch ein Barella, wo durchaus absolute Genie-Momente hat bei Inter Mailand. Es gibt sicher auch andere Teams, wo das sensationell spielen, wo so ein Kreativ-Ding haben. Und da ist ein Siero eine Möglichkeit. Ich finde es ein bisschen schade, dass der keine Einsatzminuten bekommen hat gegen Dänemark. Der das erste Mal bei der Nazi dabei ist, hat im Training in Spanien einen spannenden Eindruck gemacht. Kann auf dem Achte spielen. Weiss auch, was Goal steht. Passsicher. Durchaus eine Unterstützung für den Granit im Mittelfeld. Ein bisschen offensiver. Bin die spannende Option. Und sonst sind wir halt einfach beim ganz grossen Thema. Und das heisst, Cerda und Shaqiri.
Ich finde auch, Siero, wir haben alle aus den Augen verloren. Er ist übrigens auch Captain. Es hat ganz viele Captains in diesem Schweizer Team, in ihren Clubs. Cerda noch. Hat verdient, vielleicht bei Leverkusen, finde ich, ist der Unterschied ein bisschen so, dass dort der Granit neben Palacios oder andere spielt. Oder wie so, sagen wir 3-4-3. Und dann haben sie den Wirt freischaffend und vom Flügel.
Ja, jetzt sind wir jetzt nötig.
Nein, sind wir jetzt nötig. Alles klar, wir gehen zum Cerdan Shaqiri. Ich finde aber, in diesem System, es kann nur gut kommen, wenn der Breel Embolo tatsächlich im April sein Comeback gibt, noch 6-7 Matches dabei hat und in der EM fit ist. Er hat die Woche die Durchschlagskraft. Neben Shaqiri, das ist auch meine Meinung, zweimal Sturm zu bilden. Ich finde das eine spannende Überlegung, den Shaqiri im Zentrum zu spielen. Er hat jetzt nicht voll das Verständnis gehabt dafür, dass er nur Joker war in Dänemark.
Er hat es noch gut wegmoderiert, oder? Er ist nachher vor TV-Kameras gestanden und hat gesagt, er wisse nicht von einer neuen Rolle und Trainer können da schon ein bisschen rumexperimentieren. Am Schluss müssen wir schauen, was funktioniert hat und was nicht. Und Statistiken würden ja nicht lügen, man muss einfach die Statistiken ein bisschen anschauen und so. Also, smart hat er gemacht. Ich finde jetzt nicht so eine Tonalität, dass es irgendwie ein Fass aufgemacht hat. Aber er hat schon zwischen den Zeilen auch gesagt, was er von dem haltet, dass er jetzt, also die zwei ungefährlichen Vargas und Okafor, hat er wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Einfluss gehabt aufs Spiel. Und das stimmt ja auch, wenn der Scheck nur in diesen 60, 70, 80 Minuten, die er spielen will, weißt du, mal zwei, drei Körpertäuschungen hat und irgendwie mit dem Spitzli noch irgendwie den Ball ein bisschen ablenkt Richtung einen Doi oder einen Vargas schickt mit dieser Schnelligkeit. Das ist genau das, was fehlt. Und das kann er besser als jeder andere in der Nationalmannschaft.
Und du hast mich vorher ein bisschen grob abgerätscht wegen der Taktik, aber schon okay, du hast recht, wenn man das zur Kenntnis so akzeptiert. Schau, der Shaqiri ist doch genau der Spieler, er hat in der kurzen Zeit, die er gespielt hat, hat eine Szene gegeben, der Ball in der Mittellinie bekommt mit dem Rücken zum Gegner. Er hat die Ruhe, klasse, die Übersicht, das Spiel jetzt dort etwas zu machen. Er hat eben schon die Ausstrahlung. Der Gegenspieler ist gar nicht richtig her. Der Okafor hat in ähnlicher Situation den Ball verloren, der übrigens nicht zum Freistoß geführt hat, vom Eriksen, wo die Riesenparade macht, wo dort in der Mittellinie dort auf den Ball. Und der Shaqiri kann einfach Fußball spielen. Er hat Klasse, er hat Erfahrung, und ich lasse nicht gelten, dass Leute sagen, er sei nicht fit. Also das behauptet er jetzt einfach, das ist ein Witz. Und der Shaqiri hat doch gesagt, er hat nur drei Matches dabei. Come on.
Vier, oder?
Vier. Er hat drei gesagt, das sind vier. Ja, stimmt. Das sind vier.
Eben, man muss die Statistiken genauer anschauen. Der Shaqiri hat
recht. Ja, der Shaqiri hat es anders gemeint. Aber er ist doch einfach, und weißt du, am Schluss, oder? Die Schweiz kann nicht auf einen Shaqiri verzichten, und schon gar nicht in diesem System. Obwohl es seine Position im Flügel oder aus der Zähne nicht gibt, aber er ist der Unterschiedsspieler, er wird es sein, er ist in jedem Turnier gewesen, wo ich sage, auch noch ein weiterer Grund, der noch gar nicht diskutiert ist worden. Heute werden Matchen, das kann mühsame Matchen geben, wie gestern gegen Ungarn und Schottland. Standardsituationen sind, er hat einen Freistoß geschlagen in 89. Minute, brillant. Er dort richtig energisch mitspielt, er kann durch einen eigenen Freistoß, durch einen Freistoß in die Mitte, durch Eckbau. Er kann mit einem Schuss aus 25 Metern die ganze Nation glücklich machen, ein bisschen pathetisch ausgedrückt. Also Shaqiri muss spielen und Yakin tut jetzt da vielleicht ein Fass auf, ich hoffe, es gelingt ihm, das nicht zu machen, wo nicht so gebig ist für die Schweiz, wo ich weiss nicht genau, der Shaqiri hat ein super Standing, er ist der Publikumsliebling, der Liebling von der King. Aber ich glaube, das weisst du vielleicht besser, er könnte glaube ich auch anders, wenn es ihn nervt, oder? Hat er ja auch schon bewiesen.
hat er schon bewiesen. Dort bist du näher an der Nazi schon Berichterstatter gewesen, wo er dann schon einmal kritische Worte gefunden hat und nicht alles so toll gefunden hat. Aber ich finde, also weißt, es wäre jetzt bizarr, wenn du ein System so machst, dass man den Jerdan, wo wirklich defensiv nur so viel mitschafft, super könnte integrieren und ihn jetzt draussen lässt und vorher die ganze Zeit spielen lässt in einem System, wo er auf dem Flügel vielleicht wirklich hätte können ersetzbar sein durch einen Doi, durch einen Vargas, durch einen Okafor. Ja, verstehe ich nicht. Und ich habe aus dem Umfeld von ihm gehört, er hat so gute Fitnesswert wie noch nie bei seiner Zeit bei Chicago. Topfit. Auch wenn es eben da andere Stimmen gibt. Und ich habe also auch gehört, wenn jetzt das wirklich O-Ton, wenn jetzt das wirklich so der Plan wäre für die EM, könnte es schon sein, dass da Bomben explodiert in der Nazi.
Ui, also vorher hast du übrigens die Aussage vom Podcast gemacht, ich habe ihn im Top, aber das System jetzt eigentlich so aufstellst, dass der Shaqiri perfekt kann Dschungel bringen, das ist seine Rolle. Ja. Seine Rolle, ich sehe das jetzt mit 32, dass er dort jetzt wirklich, er wäre so gut. Du weißt, du musst einen Plan aufstellen für den, du spielst zuerst gegen Ungarn. Da bringst du ihn. Also, immer davon ausgehen, sagst du, du bringst ihn aber auch gegen Schottland. Nimmst ihn nach 70 Minuten raus. Und dann lass noch vielleicht mal einen Stoss gegen Deutschland. Ja,
wenn du gegen Deutschland rauslässt, brennt auch der Baum.
Nein, das ist schon okay. Weißt du, dort brauchst du vielleicht, dort ist ein Vargas wertvoll. Wo er,
das ist die halbe Verwandtschaft im Stadion.
Ja, das ist, ja, also jetzt sind wir, vom Thema nerdig, aber, ja, also auf das, ich finde einfach, also entweder, ich gehe so weit, wenn du sagst, eine Bombenblase, also entweder setzt er auf noch oder lässt ihn daheim. Das sind für mich.
Aber das wäre noch viel schlimmer.
Ja, logisch wäre das für mich nicht nachvollziehbar, aber du kannst nicht den Shaqiri mitnehmen und ihn gegen Ungarn nicht spielen und er hockt auf der Bank und nichts gegen Vargas oder all die Spieler. Spielen er für ihn? Also, das geht für mich nicht auf. Er hat so eine grosse Vergangenheit und ist ja nicht 37, du kannst kaum mehr laufen. Also, er ist
viel. Er spielt halt schon in der MLS. Oder?
So schlecht ist die nicht, Entschuldigung.
Ja, aber das ist das, wo neutralere Leute sagen, er spielt in der MLS, er hat nicht mehr die Qualität auf dem Platz, also muss sich mit der Qualität auseinandersetzen, wie wenn er jetzt in der Premier League oder Bundesliga oder was auch immer würde spielen. Und eben, dass man ihm nicht mehr so zutraut, dass es 90 Minuten ist. Und dann ist eigentlich die Diskussion, willst du ihn von Anfang an 60, 70 Minuten Vollgas oder willst du ihn eine halbe Stunde vor Schluss noch bringen und Angst und Schrecken mit seinem Namen bei der Verteidigung auslösen. Und ich bin auch da ganz klar auf dem Eis.
Sicher, ich will nicht, dass er nach 10 Minuten den Eckball schlägt, wo der Scherz um so einköpfelt, der EM gegen Ungarn. Ja. Dann nehmen wir auf und schauen. Das ist die genauso Zeit, weißt du, ungefährlicher als oder der Arm Vargas. Er kann ja wirklich nicht dafür, er ist ein guter Spieler.
Wäre der Vargas einer für vorne?
Ungefährlicher als der, nein, der Vargas wäre einer für auf der Seite, so wieder ein Däufing. In diesem System.
Okay.
Finde ich. Aber komm, wir gehen weiter im Takt, weil du bist eine ganze Woche am Sündeln in Slavanga. Du bist nicht mal so braun geworden, muss ich sagen.
Es war auch nicht jeden Tag sonnig. Und ich habe schon die Aussage, dass es nur eine Schulreise ist, wo du da letzte Woche tätig hast, hat schon den Eindruck vermittelt, sowohl bei Kolleginnen und Kollegen von mir, wie auch Mitarbeitern, dass ich da wirklich mehr oder weniger zum Chillen in Spanien gewesen bin. Und das ist natürlich schon auch nicht so. Also ja, du bist halt gar nicht gekommen. Das ist dir selbst das.
Ich habe ja die Aufstellung gewusst, dass ich der Donner bin.
Okay, genau.
Das ist jetzt auch nicht schlecht.
Ja, das ist...
Nein, aber du hast mich übrigens letzte Woche auch relativ fest getroffen. Kommen wir dann vielleicht mit Zeit noch dazu. Das war natürlich nicht böse gemeint. Das war doch einfach ein Spruch. Ich habe das einmal gewonnen. Ich habe noch Golfschläger mitgenommen.
Ja, ich habe
du hast geschafft.
Ich habe geschafft, ja.
Also erzähl die Highlights, 5-6 Tage La Manga, Nähe von all diesen Spielern und so weiter.
Highlight ist durch das, dass wirklich nicht viele mitgereist sind aus dem Journalistenzirkus. Sind die da waren, sind dann einen guten Austausch gehabt. Also ich habe zum Beispiel, ich hoffe, ich darf das so sagen, aber mit dem Sascha Rufer so viel zu tun gehabt und so viel geredet auch über Fußball und Schweizer Nazi wie noch nie. Auch mit unseren sehr geschätzten Kollegen vom Blick ganz spannende Gespräche gehabt. Und zum Teil extrem nerdig. Also, wir hätten auch einfach das Mikrofon anstellen und es wäre wahrscheinlich keine schlechte Podcast-Episode geworden. Nazi-technisch habe ich gefunden, ja, der Freuler ist ja so ein Insider von uns. Der PK ist mit dem eben, er hat offensichtlich nicht gern Medienarbeit. Er lässt uns das auch spüren. Und wir nehmen das immer mehr mit auch Humor. Und das ist so ein bisschen, am Schluss wirkt es vielleicht ein bisschen unsympathisch gegen aussen, aber es ist eigentlich noch einmal so ein bisschen amüsant, finde ich. Murat Yakin Widersprüch an Gogo die ganze Woche wirklich wild, finde ich. Können wir nachher schon noch schnell detaillierter anschauen. Und Giorgio Contini, wo ja durchaus vor einem Jahr auch immer wieder mal kritisch von mir erwähnt wurde, ist im Zusammenhang mit GC. Was der neuerdings für eine Präsenz im Training hat, als Co-Trainer, Assistenztrainer, auch im Roundtable mit den Journalisten. Also sicher der, der am meisten gerade die Sätze rausgebracht hat, die Woche im Rahmen von der Schweizer Nationalmannschaft. Sehr, sehr spannend gewesen, habe ich gefunden. Aber ich bin gespannt, was der für eine Rolle hat.
Genau, kommen wir dann zu den Trainer. Ich finde es cool, was du gesagt hast. Sascha Ruf hat übrigens sehr guten Einfluss auf dich. Und schaut ein bisschen besser aus. Nicht nur ich erzähle dir, wie es geht, sondern auch der Sascha. Du machst es gut, du lernst.
Ich kann sicher einen Kaffee über für die Aussage. Oder?
Ja. Hast du auch noch so ein bisschen Insights gehabt, ohne dass du erzählst, mit wem? Also weißt du, hast du auch noch Hintergrundgespräche gehabt, zusammen in die Bar gegangen oder einen Kaffee getrunken mit gewissen Leuten?
Wir haben das Journalistenessen gehabt mit den Medienverantwortlichen auch vom Schweizerischen Fußballverband und dort wirklich sehr, sehr fein gegessen, ein Wein getrunken und so in einer lockeren Atmosphäre beim Abend, Feierabend zur Verteidigung. Also es ist nicht den ganzen Nachmittag einfach nur gegessen und geredet. Es ist, nach dem Arbeiten haben sich alle getroffen für einen lockeren Austausch.
Das ist gut. Also kommt Trainer. Trainer ist wirklich ein gutes Thema, das du ansprichst und ich habe ja wirklich auch das Gefühl, der Giorgio Contini tut dem Verband, sage ich jetzt mal, ich weiss, der Verband könnte nicht gerne, man sagt der Verband, aber er tut dem Verband gut, weil er einfach eine positive, gute Art hat, die jetzt als Assistent eigentlich sogar noch besser zum Tragen kommt, weil als Trainer hat er ja bei GC Woche für Woche ja, den gleichen Seich müssen erzählen und er hat es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, wenn ich die Interviews habe, aber es ist ein hoffnungslos, jetzt kommt der frische Wind, kann 4-5 Sprachen perfekt, nimmt Franzosen und Tessiner vielleicht auch mit, Yakin vertraut ihm, ist nicht ganz unwichtig, als wäre jetzt nicht, dass er einem Miroslav Klose nicht hat vertraut, aber Bezug Yakin Klose ist jetzt nicht auf den ersten, zweiten, dritten Blick erkennbar. Also für mich macht das extrem viel Sinn und er tut sicher auch gut, wo taktisch ja, vielleicht ist er manchmal unterschätzt worden. Er ist übrigens mit Basel und mit IB auch schon zusammengehockt in den letzten Jahren. Also er hat schon keinen schlechten Job gemacht, aber es geht jetzt um Continuous, es geht mehr darum, es ist so weit gegangen, dass man ja jetzt wie das Gefühl hat, der Yakin ist wie ein neuer Trainer und wenn er wirklich was erzählt ist worden und geschrieben ist worden, ja, er könnte den Vertrag unterschreiben mit der Klausel möglicherweise drin, dass er den Viertelfinale oder was auch immer muss erreichen. Also was ist da passiert? Hast du da irgendetwas mitbekommen, Lavanga?
Ich finde es im Fall völlig, ich habe die Welt wirklich nicht mehr verstanden, zeitweise dem Lavanga. Es ist, oder, zwischen alle fordern eigentlich seine Entlassung, zu sein Stuhl wankt massiv, zu Vertragsverlängerung, Angebotverhandlungen. Zwischen all diesen Themen ist keine Minute gespielt worden. Es hat nichts sich entwickelt. Nichts ist passiert mit dieser Mannschaft. Man hat keine Ergebnisverbesserung gehabt. Und ich finde das völlig wild. Wirklich völlig wild.
Ich bin auch nicht nachgekommen. Ich glaube, der Muri hat nicht vergessen, dass nicht alle Leute im Verband hinter ihm gestanden sind in dieser hektischen Zeit im November. Das ist ja wirklich,
verständlich. Genau. Schau mal, wie die gespielt haben.
Nein, aber weißt du, auch, dass Leute seine Vorgesetzten, ohne Namen zu nennen, Mehrzahl, und damit man nicht ausschliessen kann, wenn ich meine, haben ihn vielleicht auch nicht immer unterstützt, das hat der Muri gemerkt.
Ja, beim Pierre-Luigi Tam ist jetzt plötzlich eine Sprachbarriere und hat alles gar nicht so gemeint, wie er es dort gesagt hat.
Genau. Es ist ein bisschen speziell und der Muri hat sich übrigens brutal zurückgezogen. Er hat, glaube ich, 2 Interviews gegeben. Irgendein Unterhaltungsblättchen und Welches Fernsehen. Zwischen Auslosung Dezember und bekannt März, bewusst.
Das Unterhaltungsblättchen hat sicher von euch Witzes bezeichnet. Ich habe keine Ahnung, von wem das du
redest. Ich auch nicht.
Nicht Sportlerin.
Dort hat er auch mal eins gegeben. Ich bin sehr kompetent über Frauen und Frauenfußball.
Ja.
Einmal einen Text gemacht, Muri der Gambler. Und das ist er. Er ist ein Zocker und er liebt so Situationen. Die Konstellation ist doch jetzt wirklich so, auch wie er das mit dem System macht. Und ich weiss, ich sehe erstaunlicherweise viel positiver als du. Aber ich finde jetzt nicht so schlecht. Die Situation, wie es zu reden, er hat nichts zu verlieren. Es kann nicht schlechter kommen, Tobi. Es kann nicht schlechter.
Nein, es kann nicht
schlechter. Als 2023. Also das 3-3 gegen Weißrussland gekämpft.
Ja, weil man hat sich qualifiziert. Es kann schlechter kommen, dass man in der Gruppe einfach Letzter wird. Oder Dritten und sich nicht weit qualifiziert. Bleiben wir davon schnell beim Contini. Mega Vorteil, er kann alle Sprachen perfekt. Mhm. Also auch in der Pressekonferenz hat der Tessiner auf Italienisch fließend Antwort gegeben, uns auf Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch, der Welsche auf Französisch und alles wieder von vorne. Also, und immer wirklich gut. Und er hat Sachen auf den Punkt gebracht und er hat Sachen auch mal kritisch angesprochen. Er hat zum Beispiel gesagt, die Schweiz hat keinen Topstürmer, sie haben keinen richtigen Knipser, keinen Stürmer, der 15 bis 20 Goal schiessen pro Saison, das sei ein Problem. Und so klar hat man das noch nie gehört. Und auf dem Platz, auch im Training, er ist laut gewesen, du hast im ersten Training hast gehört, die Dänen spielen immer durch die Mitte durch, das könnt ihr jetzt genau so üben, in dieser Übung, um pfiffen und dann die Übungen erklärt, wie sie jetzt im Training machen. Der Mauer ist einfach da gestanden und hat zugeschaut, wie so ein der Chef, aber der George Contini ist auch nicht müde geworden zu betonen, dass er zwar auf dem Papier Assistenztrainer ist, aber schon sein Jobprofil Cheftrainer sei, dass er ein Cheftrainer ist. Er hat schon einen massiven Einfluss gehabt und wenn du natürlich auch so Zitat hörst von Spieler, ja, er weiss, wie eine Trainingsübung zu leiten, dann frage ich mich, was hat er vorher gemacht?
Er hat GZ trainiert.
Nein, ich meine, der vorher vor dem Gordini die Position inne gehabt hat. Und eben der Remo Freuler hat gesagt, man merke halt, dass er auch schon Verantwortung von einem ganzen Team gehabt, dass er schon mal Cheftrainer war, dass er all die Sprachen kenne, auch ein Bindeglied kann sein zwischen den Offensivspieler und Jakin, zwischen den welschen Spieler und Jakin. Obwohl auch zu GZ-Zeiten ich immer wieder mal mich kritisch geäussert habe zu ihm und auch eben wie das Ganze geändert ist und so. Aber er macht einen sehr, sehr erfrischenden Eindruck.
Also, wir sind uns einig, Contini hat einen grossen Fehler. Er ist das falsche Team in Mailand-Fan, aber da kann er nichts dafür. Ich finde auch, als Assistenztrainer ist keine Goal. Aber er verbreitet eine gute Stimmung. Die Schweizer müssen sich wieder Kredit verdienen, finde ich. Und der Contini ist eine sehr gute Personalentscheidung gewesen. Dieser Meinung bin ich. Und das werde ich immer bleiben, egal was passiert. Spannend wird ja sein, wenn er jetzt beispielsweise am 5. Mai ein Angebot hat, von Servet-Trainer zu werden. Ich sage jetzt irgendein Random-Club. Was er macht, oder? Er hat auch noch einen Vertrag bis zur EM, aber das sind alles Geschichten, die man dann besprechen kann, wenn es so weit ist.
Ich habe ihn ja gefragt, ob er sich in die Position bringen würde, für Nazi-Trainer zu sein. Also das wäre ja wahrscheinlich nicht das erste Mal in der Geschichte von Nationaltrainer, dass dann eben Murat Yakin vielleicht auch selber keine Lust mehr hat nach der EM, dass die EM nicht so gut ist. Aber dass er sich als Trainer auch bei den Spielern im Verband sich einen Namen machen können in diesen 3-4 Monaten und er dann effektive Option kann werden für Nazi-Trainer, auch wenn das jetzt vielleicht vor ein paar Wochen noch undenkbar gewesen ist, aber also es gibt Leute, die das so Sprungbretter nutzen und er hat mir dann gesagt, das wäre absolut respektlos auf die Frage zu antworten. Verstehe ich auch, dass er so direkt ausweicht, also auch nicht ausweicht, sondern einfach so direkt die Meinung hat. Ich möchte aber noch schnell eine Anekdote erzählen vom Training. Noah Okafor, Gespräch mit dem George Contini, haben beide herausgefunden, dass der George Contini Milan-Fan ist, wie du das jetzt vorher schon angetönt hast. Der Okafor das wohlwollend entgegengenommen hat, die Information, und er ihn dann gefragt hat, ob er auch Italienisch kann.
Schön. Ja, er macht gute Werbespots dann auch vorher. Da kann er nichts dafür. Emirates hat ihn da ein bisschen missbraucht.
Ja. Emirates hat versaut.
Unglücklich. Darf ich noch schnell etwas sagen wegen René Weiler vorhin? Mir ist klar, dass der René Weiler nicht entlassen wird bei Servet. Ich bin in dem Gedanken später ausgegangen, dass er weiterzieht zu einem grösseren Club.
Oder IB, wo ich ihn ja
genau.
Spiel gebracht habe.
Aber sag mal, du hast mir vorhin auch Hörung machen. Murat Yakin, mir ist einfach aufgefallen, dass er selten Frage beantwortet hat. Muss er auch nicht. Er muss gut aufstellen und Matchup gewinnen. Aber du hast gesagt, er sei wesentlich fitter der Contini als der Muri. Kannst du das ein bisschen ausführen?
Ich weiss es nicht, ob es so eine Egal-Mentalität ist, ob es Mentalität ist, er ist uns ein bisschen egal, was ich mir zwar nicht vorstellen kann, weil er hat ja sehr enges Verhältnis zu gewissen Journalisten. Aber also er widerspricht sich schon sehr viel und erzählt einfach irgendetwas. Und so sympathisch ich ihn auch finde, wenn er in den Interviews zu uns ins Büro kommt oder wenn er dann nach so Presserunden nochmal zu uns steht und vielleicht noch einen Witz macht und einen Spruch und so, wo noch wirklich cool überkommt als Mensch. Sicher jemand, wo du gerne gehst, auch mal ein Glas Wein trinken oder so. Aber so verwirrend ist vielleicht das falsche Wort, aber so komisch, wie er zum Teil so die Auftritte hat. Also ich hätte jetzt gerne mal einen dänischen Schoni eigentlich noch gefragt, was der gedacht hat über die. Also dreimal haben sie müssen übersetzen. Die Frage war, welches Team er oder er im Vergleich mit Dänemark, also zum Test gesehen, oder? Deutschland, Schottland oder Ungarn. Und der Medienchef hat es dreimal müssen übersetzen, bis er es dann richtig Frage richtig verstanden hat, also von Englisch auf Deutsch. Und nachher ist dann so die Antwort mehr so sinngemäß, ja, Dänemark ist halt Dänemark. Mhm. Und da hat er wirklich ein paar so Sachen gehabt, oder? Wo er gesagt hat, in La Manga gäbe es wichtige Gespräche mit den Spielern. Am Ende von La Manga sagt er, aber die ganzen Gespräche sind schon vor La Manga geführt worden. Beim Scheck, wo er jetzt da die ganze Zeit wirklich ein bisschen umeiert, sorry, wenn ich den Begriff brauche, wo er auch keinerlei klare Ansage macht. Also selbst eine Frage zum Wetter hat aus meiner Sicht ein bisschen verwirrend gewirkt. Das sind seine Antworten. Also so, ich weiss nicht, das ist doch kein professionelles Verhalten, als Auftreten, nicht?
Also mein letzter Gedanke ist, wir müssen unbedingt im Podcast an vor der EM. Wir haben ja schon mal vor der WM. Aber es ist jetzt der aktuelle Gedanke, über das mit dem zu reden. Aber auch der Muri ist doch seit, das ist 50, wird 50, er ist seit 32 Jahren der Muri. Und er ist so gleich wie der Granit in seinem Verhalten. Viel gleicher, als ihm eigentlich lieb kann sein, weil er macht einfach ein bisschen, was er will und kommt immer durch damit, aber auf eine liebenswürdige Art. Also, er wurde Murat.
Ja, aber wenn ich den Granit frage, was hast du da für eine Auseinandersetzung mit dem Spieler, sagt er mir nicht, ja, es war halt kalt auf dem Rasen und wir haben ein gutes Spiel gemacht. So sind ja dann die Antworten. Ich kann den Muri fragen, ist es gut, nachdem die ganze Zeit geheißen hat, ja, vielleicht passt uns die Favoritenrolle nicht so in der EM-Quali, die Haushoche, jetzt haben sie mal einen Gegner auf Augenhöhe, ist das jetzt mal gut, freut er sich. Und er erzählt mir auf irgendetwas, dass junge Stürmer im Herbst weniger gut drauf sind als im Frühling.
Ja, er wird nie mehr der Grosskommunikator. Das muss er aber auch nicht werden. Ich habe jetzt erstaunlicherweise, du bist jetzt viel näher dran gewesen, den Eindruck gehabt und hast, glaube ich, sogar auch geschrieben, er wirklich konzentrierter und frischer als im Herbst. Okay, das ist noch leicht möglich, dann ist auch noch seine Mami gestorben, es war schon in Zeiten gewesen. Er ist wie aus dem Winterschlaf zurückgekommen und wirkt mindestens auf mehr von aussen. Aber eben, und du hast natürlich schon einen Punkt oder eigentlich ganz, ganz viele Punkte mit den Antworten, die er gibt. Im Prinzip könnte er sich das einfach auch schenken. Könnte ja künstliche Intelligenz gibt es ja mittlerweile. Also,
das schickt dann halt den Contini.
Ja, genau. Also nicht im Trainer müssen, glaube ich. Aber das ist ein Nebenschauplatz, schlussendlich. Natürlich ist es verwirrend und zum Teil völlig unlogisch. A, 5 Sekunden später, B.
Also er hat wirklich sozusagen uns im Plenum sozusagen, uns Print-Online-Journalisten gesagt, das Ergebnis in diesen zwei Testspielen sei nicht so wichtig. Und nachher haben Sascha Ruf bei SRF mehr oder weniger das Gegenteil erzählt. 4 Minuten später. Und das ist ja schon, weißt du, wenn das ein Spiel ist mit uns und dann wirklich alles ein bisschen egal ist, dann ist ja das völlig okay. Und es ist ja, bei den Fans kommt das ja nicht so an, als wäre das irgendwie mega fragwürdig. Mhm. Aber wenn er mit den Spielern gleich kommuniziert, also wenn der Remo Freuler dann vielleicht wirklich das Gefühl hat, die ganze Woche sie trainieren die Viererkette, dann ist das ein Problem.
Ja, denke, Knatsch mit dem Granit, was er dann gesagt hat, Trainingslager Wallis, aber weißt du, es wird, aber man muss dazu sagen, es wird ganz, ganz viel umverzählt, da immer wieder. Ich finde jetzt schon, der Murat und der Granit, ich würde nicht darauf wetten, aber wir sind jetzt verdient, dass man glaubt, sie raufen sich zusammen, sie haben ein grosses Ziel vor Augen. Ich, wie gesagt, ich würde nicht darauf wetten, dass es ruhig bleibt, aber ich finde, das lassen wir jetzt mal so an den Start. Bist du da der mehr?
Ja, ja.
Gut.
Hat es ja eine Aussprache noch, also es gibt ein Interview gegeben, das jetzt, glaube ich, rauskommt, heute Sonntagabend.
Mm.
Sascha Hofer, Murat Yakin und Kani Chaka.
Da kann man jetzt gerade eine weitere Stunde darüber reden, über die drei Ex-Beziehungen, aber
ich glaube, es ist recht gut über die Bühne gegangen, oder? Also es sind gestern alle noch in einem fitten Zustand.
Ja, ja, Sascha eben, ja, ich habe das, glaube ich, vorhin schon angetönt. Er sieht es ja als einer von den wenigen Journalisten neben mir recht positiv. Was jetzt passiert? Ja, Reaktionen, ich habe ihm natürlich auch gesagt, im Flughafen, darum erzähle ich es jetzt hier. Er hat gesagt, du bist ein bisschen zusammen, oder? Er hat sich eingelaut, so ein bisschen Sprüche gemacht. Aber nein, ich sehe es ja gleich wie er. Darum darf ich das eigentlich nicht, für, nicht immer sagen, aber es war mehr ein Witz gewesen, wo ja, es ist ja auch, weißt, es ist ja auch nicht gut, wenn die wichtigste Stimme im Schweizer Medienkuchen, ja, ein Problem hat mit gewissen Leuten. Es ist schon okay. Und Sascha wird sich nicht einlullen. Er wird kritisch bleiben, wenn es muss sein. Er ist der kritischste von allen beim Staatsfernsehen, beim deutsch-schweizer Staatsfernsehen. Also, das ist schon okay, dass sie sich da jetzt, nennen wir es, ausgesprochen haben. Du bist La Manga gewesen, oder?
Ja, ich weiss, ich kenne keine Details.
Gut.
Vielleicht noch zu einem grossen Gegner oder EM. Noch ein paar Worte über früher wie in Deutschland. Hat auch bewegte Tage hinter sich. Zum einen sind sie jetzt von Kanonenfutter gefühlt, Kanonenfutterstimmung in Deutschland zu EM-Top-Favorit innerhalb von einem Spiel. Oder man könnte sagen 7 Sekunden oder 8. Was auch immer. Und natürlich das Liebling-Gate. Und oh, wenn wir anfangen?
Ja, ich habe heute schon einmal mir auf die Schulter geklopft. Ich finde, ich sage seit Monaten, die Deutschen sind gefährlich, sehr geile Mannschaft, sehr super Kicker, jetzt muss er selber in Form gießen, die Spieler. Jetzt ist der Sané noch nicht dabei, vielleicht zum Glück. Für ihn sollte er noch ein Plätzchen finden. Er hat jetzt, also der Nadelsmann hat es jetzt wirklich nicht schlecht gemacht. Ich finde, die Entscheidung, Goretzka würde ich mitnehmen, aber es ist schon so, wenn du Goretzka mitnimmst und dann auf die Bank tust, hast du ein Problem mit, aber irgendeiner von Stuttgart auf die Bank tust, hast kein Problem. Der Hummels das Gleiche in Abwehr. Er hat eine super Lösung gefunden mit Havertz ganz vorne. Wie der Shaqiri, also offensiv mit dem Spiel aus Stürmer. Dann, ja, Musiala wird jetzt nicht diskutieren, Weltklasse. Gündogan auf dem 10 nicht ideal aufgestellt, aber muss spielen wahrscheinlich. Und neben dem Kroos bist du dann defensiv schwach. Hat er dort jetzt den Worker reingenommen, wie sie es sagen, mit dem Andrich. Finde ich auch gut. Kannst auch den Pavlovic vielleicht dann noch bringen, irgendeinisch. Hast Kimmich rechts, was gegen Mbappe, glaub, nicht so schlecht gemacht. Mbappe ist einfach gut, aber ich hab noch ein nachgeschaut, was mich interessiert hat. Hast der Tal, der Rüdiger, der ist sehr solid. Und links, im Mittelstädt, hast du, glaub, mal ins Spiel gebracht. Hat jetzt nicht ganz das Niveau, ich sag, dort immer noch der Gossens, aber der Mittelstädt ist solid. Und irgendwo, es verhält jetzt, hast du noch den Gnabry und den Sané als Bonusspieler, die vielleicht vorkommen. Du hast den Müller immer noch dabei. Du hast den Undaff, den ich ganz cool. Du hast den Bayer von Hoffenheim. Wirklich, bin ich nicht so Fan, aber hast auch noch. Ich fühle mich bestätigt. Ich habe immer gesagt, die Deutschen sind viel besser, als man jetzt das Gefühl hat. Ja, allein die Spieler, oder? Sie haben es jetzt vorhin aufgezählt. Oder was hast du das Gefühl? Die Franzosen ist vielleicht jetzt auch nicht ganz so ernst. Noch mehr zu Testspielen sind, glaube ich, Horror für die meisten Fußballer. Aber da kann schon etwas zusammenwachsen.
Ich finde, was ja schon krass ist, und so Geschichten schreibt ja nur der Fußball. Toni Kroos, grosse Rückkehr, und eben nach 5 Sekunden macht er seinen ersten Assist für den Florian Wirtz. Und sie sagen ja, glaube ich, auch, es war eingestudiert gewesen, das schnelle Goal, gerade nach dem Abpfiff. Und was natürlich eben auffällig ist, jetzt gegen so Teams wie Frankreich, wo nicht, jetzt wahrscheinlich, würde ich sagen, ist schon ein bisschen offener Schlagabtausch als Deutschland, hast Musialas und Wirtz. Wenn es dann aber andere Gegner sind, hast du auch Speed mit Gnabry und Sané. Vorne hast du einen Havertz, der sehr gut kann mitspielen kann. Du hast aber eben auch Alternativen unter Füllkrug. Also, so auch, den Julian Nagelsmann hat eigentlich für jeden Gegner kann er sich seine Top 11 zusammenbauen aus dem Kader, den er jetzt nominiert hat. Und ich glaube schon, also, Namen vergessen, Linkverteidiger,
Mittelstädt.
Mittelstädt. hat ja nachher, glaube ich, auch gesagt in einem Interview, da einiges Gefühl, da wachse ich etwas Grosses zusammen. Nach 3 Tagen.
Genau, nach 3 Tagen. Ich war schon immer bei den Nagelsmännern gewesen. Mir gefällt er. Das Frische gefällt mir. Und er kommt da draus. Er hat eine gute Art. Er hat dann die Bayern Corona-Zeit wegmoderiert. Allein, wo alle anderen versagt haben, hat man allein gelegen. Ich finde ihn super. Ja, natürlich ja. Ist er manchmal schon ein bisschen zu forsch. Aber er hat jetzt auch die richtigen Schlüsse gezogen. Übrigens haben sie ja einen Standardtrainer aus Dänemark, Matt gereiht, der das krass hat gesehen. Er hat jetzt ein paar Monate Zeit gehabt. Der ist schon ein bisschen Koryphäe auf dem Gebiet der Standardsituationen, die so entscheidend sind, als wird schon mal gesagt, da muss von Schweiz übrigens auch noch ein bisschen mehr kommen. Standards. Also weißt du, wenn man irgendwann mal etwas.
Hat der Giorgio Contini auch gesagt, von Eckball nach Eckball mega wenig gute Torschance im Vergleich zu den anderen EM-Qualifikanten.
Der hat so 3 Monate Zeit, das wird provokativ gemeint. Ich finde, da kann man ein bisschen etwas einstudieren. Selbst auf dem ganz, ganz hohen Niveau ist es offenbar möglich, wenn Frankreich so ein Goal kassiert. Starke Laufwege von den anderen Spielern, dass der jetzt freipresst ist. Dass er ihn auch so reinholt, ist natürlich individuell Superklasse.
Ja.
Ja, aber.
Aber das Motto vom Kader ist schon auch ein bisschen das beste Team und nicht die besten Einzelspieler.
Genau. Aber was mich fast mehr beschäftigt hat, ist das, die Reaktionen darauf, dass der DFB nach 77 Jahren, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Versionen, Adidas verlässt, weil Nike ab 2027 fast stoppt, zahlt man von 100 Millionen im Jahr für 8 Jahre, also 800 Millionen. Ja, das Vaterland ist untergegangen, Adidas ist natürlich das Kulturgut in Deutschland. Wie beurteilst du das? Und vor allem die Reaktionen bis hin zum Ministerpräsidenten, der sich negativ über den DFB geäussert hat.
Ja, aber da siehst du ja auch, was Adidas für eine mächtige Lobby hat in der Wirtschaft. Aber also grundsätzlich ist ein offener Wettbewerb. Alle können ihre Bewerbungen eingeben. Ich glaube, Adidas hat Nike in der Nation geklaut. Jetzt hat Nike wie zurückgeschlagen sozusagen im Kampf. Ist ja wirklich auf allen Sportarten ein riesen Fight zwischen den beiden. Mega Konkurrenzkampf. Was natürlich mega bitter ist, Adidas wird mega gelobt für da die Werbekampagne, die sie machen oder gemacht haben, rund ums neue Liebli. Dann haben sie das neue pinke Liebli, das für mega Schlagzeilen sorgt, aber auch das bestverkaufte Auswärtsliebli aller Zeiten, nein, der Geschichte, ist bisher in den Verkaufszahlen. Und Adidas lobt, wie die Zusammenarbeit und wie super das alles ist und so. Und 2 Tage später geht der DFB raus und das Team trainiert noch in Herzogenaurach. Herzogenaurach, wo ja Adidas ist oder dort gegründet worden ist und dort der Hauptsitz ist. Und dann haut es so eine Meldung aus. Also timingtechnisch habe ich so die Welt nicht verstanden. Man hätte jetzt auch eine Woche können warten. So auch künstlich jetzt Unruhe nochmal generiert im letzten Zusammenzug von dem Nationalteam. Aber ja, wenn es jetzt halt Nike ist, dann ist es Nike.
Es ist schon brutal. Adidas und Deutschland gehören zusammen. Aber für mich, also ich habe da ganz eine klare Meinung, ich finde es wirklich lächerlich, was da Politiker rausgelassen haben, ist Populismus, purer Populismus. Der DFB hat Finanzprobleme, er ist ein gemeinnütziger Verein, er muss auf das Geld schauen. Du hättest sogar den Vorstand müssen verklagen, wenn er nicht das beste wirtschaftliche Angebot annimmt. Er hat ja gesagt, wenn es um 2-3 Millionen im Jahr geht, wären wir geblieben. Aber wenn offenbar Nike wirklich das Doppelte bietet oder fast das Doppelte pro Jahr und der DFB das Geld kann brauchen. Übrigens geht es da um Trikotsätze bis weit ab zu den Junioren. Es geht um unglaublich viele Sachen, wo Nike einfach das Angebot torpediert hat. Und Adidas hat ja alles probiert. Die CEO ist, glaube ich, letzten Mittwoch noch vorbei auf Frankfurt zum DFB. Aber ich verstehe das. Du kannst ja nicht, du musst das beste Angebot annehmen. Wegen dem Timing ist es so übrigens aus 2 oder 1 Gründen. Also sie haben ja börsennotierte die Unternehmen. Das hat einen Einfluss, so wegen Insiderhandel und so. Das heisst, sie haben schnell müssen kommunizieren. Das haben sie in den Unterlagen so kommuniziert. Und Brasilien, grossartig Brasilien und Frankreich werden, glaube ich, auch frei nächstens. Also dort gibt es jetzt ja, die haben müssen wissen, haben wir Budget für dort mitzubieten. Und vielleicht noch schnell eine persönliche Klammer. Meine Teams sind immer Nike. Also Inter Brasilien vor allem und darum bin ich selber, wenn ich Sport treibe, habe ich nur Nike-Kleider an. Du wirst es jetzt wahrscheinlich ein bisschen crazy finden. Rafael Nadal übrigens so.
Ja, ich kann jetzt nicht einmal, ich achte nicht so auf das. Ich bin nicht so marktorientiert. Ja, aber du findest ja meine Louis Vuitton-Tasche auch mega cool.
Hast du eine Louis Vuitton-Tasche?
Gut. Wo sind wir gewesen? Nein,
es als Nike.
Ja. Ich verstehe ja, dass es Politikum wird, weil es ist halt, du hast das grosse Adidas aus Deutschland, du hast eh massive Wirtschaftsprobleme, die für einen anderen Podcast sind, wo ja wirklich Traditionsunternehmen jetzt auch in die Schweiz kommen. Und dann hast du einfach die FB11, die grosse deutsche Fußballbrand, wo nicht mehr mit den einheimischen Marken aufläuft. Und dass das natürlich für rote Köpfe sorgt, verstehe ich schon auch. Aber ich verstehe auch, dass der DFB einfach das bessere Angebot annimmt. Man hört ja jetzt auch, dass Volkswagen könnte rausgehen als Sponsor auch noch. Und Hyundai oder irgendeine chinesische Automarke dort reinkommt. Ja, VW ist auch die Deutsche. Wahrscheinlich haben einfach andere Möglichkeiten. Und eben, am Schluss geht es ja immer ums Geld und die Höhe vom Geld. Und ja, was mich mehr erstaunt, ein kleiner Sportladen, ich hoffe, ich tue nicht zu Unrecht, wenn ich sage, ein kleiner Sportladen. Ein Sportladen in der Romandie hat ja noch die neue Nazi-Liebli geleakt. Was haltest du von denen?
Was ich bei dir gesehen? Auf Instagram, wir folgen dir ja auf Instagram. Was sind das da?
Ja, ich glaube, das ist auf 20 Minuten
gesehen. Ah, auf 20 Minuten lesen wir deinen Namen gesehen, Tobias Redmann La Manga, genau, ja. Ja, der Ferien war da. Nein, das habe ich gesehen, die Geschichte, genau. Sind wir mit blauem Kragen irgendwie noch, oder? Das haben wir noch gefallen.
Weiss mit blau ist das Auswärtsliebli, rot mit so Edelweiss-Hemp-Style, Nadelstreifen ist das Heimliebli.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, schneid's raus, wenn es zu weit geht, aber ich habe mit rot gar nichts anfangen, es gibt kein einziges, all meine Teams, die ich nicht gerne sind, alt rot. Und darum finde ich es grundsätzlich schon schwierig, aber da kann die Schweiz nichts dafür, dass wir rot sind. Ja, manchmal frage ich mich ein bisschen, du hast mich gefragt, darum gebe ich dir Antwort, es gibt auf Twitter oder X immer wieder so Accounts, wo so Künstler Liebe kreieren, wie es hätte sein können. Grossartig. Also sehe ich vor allem Inter, Brasilien oder was auch immer. Und also, häufig bin ich ein bisschen enttäuscht, jetzt nicht unbedingt bei diesen zwei Teams, aber auch in der Bundesliga, dass die nicht ein bisschen kreativer sind, ein bisschen mutiger sind, weiss es auch nicht. Ich habe keine Ahnung von Liebe-Herstellung, aber was die dort herdesignen, denke ich aber, wow, ist das cool, und dann kommen so bittere Liebe daher. Nicht, dass die jetzt bitter sind, aber ja, vielleicht bist du da näher dran.
Es gibt doch einfach so eine Pyramide, wie relevant eine Nation oder ein Team ist. Wenn du da ganz, ganz oben bist, zum Beispiel Real Madrid, kannst du mitschwätzen. Und wenn du ganz unten bist, wie zum Beispiel GC noch mit Adidas von einem Jahr, dann kannst du einfach aus einem Katalog auswählen und das Logo drauf tun. Und ich kann ja bei der Schweiz wahrscheinlich so etwas irgendwo dazwischen, weil die ganzen Puma-Nationen haben ja dann alle auch immer so etwas Ähnliches, oder? Wo dann
ja.
Also ich meine auch City, Dortmund, wo ja, da haben sie ja immer irgend so etwas Lustiges, wo ja dann da in der Champions League einfach irgendein Gasliebli hat, wo Dortmund draufgestanden ist, oder?
Ganz schwarz.
Und bei Hellblau, das Hellblaue. Was bei Puma mich stört, meistens sind Sondereditionen von diesen Teams, die dann mega ausverkauft sind immer mega geil, aber die Liebli so noch, ja.
Aber das ist genau das, was ich sage. Du kannst jetzt sagen, sie sind übergeknappt, aber schnappt ihr einen coolen Künstler, ladet sie an, dass die Liebe designen, machen coole Anlass, IB, Basel, GC, was auch immer. Das ist doch cool. Mach doch das mal.
Lohnt sich denn der Aufwand? Weißt du, du hast das Gefühl, in der Schweiz werden jetzt mehr Liebe verkauft, wenn ich
keine Ahnung. Nein, aber es ist auch ein bisschen Marketing. Also ich verstehe das nicht, da ist man wirklich bitter unterwegs, aber was weiss ich schon von Liebe hast.
Also Adidas hat ja jetzt 50 Millionen frei in ihrer Bilanz. Man könnte ja sonst da mal ansitzen mit der Schweizer Nationalmannschaft. Adidas, wenn die ja grosse Aushängeschilder wie der Kani Chaka und der Jordan und der Manuel Akanji, also da.
Wir sind im Ausufer.
Nein, ich möchte noch etwas fragen. Es hat wieder einen Eklat gegeben in deiner Familie.
Nein, das muss ich nicht sagen. Ich kann nur verlieren. Also Eklat ist natürlich völlig zu fahren. Ich bin auch sehr tolerant und sehr positiv eingestellt in jeder Beziehung.
Du bist am Boden
zerstört. Es gibt gewisse Sachen, die schwierig zu verarbeiten sind. Langjährige oder längere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass mein Sohn Bayern München recht cool findet. Das ist okay. Das habe ich heute erfahren, wirklich heute kurz vor Aufnahme im Podcast, dass er auch Milan und der SCB im Eishockey sympathisch findet. Das sind ziemliche Teufelsschläge. Also, aber ich, da ich ein toleranter, guter Papi bin, sage ich natürlich super Milan, wir schauen jetzt Libri an und SCB ist okay. Ich meine, also, ja, es ist doch so, wie es ist, oder?
Ich finde es krass, oder? Nur Wochen, nachdem du im Souvenir aus Mailand mitgebracht hast von Inter, entscheidet er sich für Milan?
Naja, er hat sich nicht für Milan entschieden, er findet Rafael Leão, übrigens Portugal, mein Team in Europa.
Einer cool. Der besten Kollegen vom Noah Okafor, fragen doch.
Ja, nein, Milan, da ich kann nicht ich nicht sagen, Milan, alle kenne ich Connections, sorry, da kenne ich gar nicht. Nein, er Inter, aber es ist noch lustig, oder? Ja, er hat den Papi gegenüber halt ein bisschen ähnlicher gehabt, das mitzunehmen.
Aber ist das nicht oft so, dass man auch einfach ein Team ist, wo vielleicht andere Familienmitglieder nicht sind?
Das kannst du jetzt nicht gerne, aber mein Papi war IBE und ich Xamax, mein Papi war Milan und ich Inter, also vermutlich ist es so. Lotto sind wir beide im Eishockey, warum auch immer.
Jetzt weisst du, wie dein Papi dich gefühlt hat.
Ja.
Aber nein, du machst das super als Vater, Etienne, weiter so, falls du zulässt. Komm mal, ZSC mal schauen mit mir, dann reden wir nochmal drüber.
Landsportart.
Ja. Schön gewesen mit dir da in Dublin. Ich muss jetzt da noch ein bisschen arbeiten und du tust, glaube ich, auch noch ein bisschen arbeiten und dann gehen wir zusammen Steak essen in Irland. Irisches Beef. Und ihr gehört uns vielleicht nach dem Nazi-Spiel gegen Irland nochmal und definitiv Anfang nächste Woche.
Genau, vielleicht gibt es ein Ostergeschenk mit einem Gast. Wir sind im Kontakt mit interessanten Persönlichkeiten.
Mit einem überraschenden Gast, wo man vielleicht, wenn man ja immer wieder, oder du, wo immer wieder meine höheren Anforderungen an Gäste ins Spiel bringst, wo man vielleicht nicht gerade wieder dran denkt, oder? Ist das jetzt gemein?
Nein, also ich finde es super, dass es deine Anforderungen erfüllt, ist überraschend, aber du wirst deine Gründe, die du willst erzählen.
Ich finde eine mega spannende Person. Mega spannende Person.
Cool.
Ja. Hoffe, es klappt und sonst dann halt wieder mit dir. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Geben dem Tobi noch ein bisschen Feedback. Heute war es zwar nicht grumpy gewesen. Nee. Tschüss zusammen, gut. Tschüss.
Andere Liga. Der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.